Ihr hört unterdessen das Tagesmagazin hier auf Radio Frei. Ihr habt es schon mitbekommen, wir von Radio Frei stellen euch die Direktkandidaten und Kandidatinnen des Wahlkreises 193 vor, die also in Erfurt und Weimar kandidieren. Und überhaupt ist das Thema Bundestagswahl. In wenigen Tagen wird gewählt, am 26. September ist es soweit. Zwei Stimmen haben wir zur Verfügung. Und heute wollen wir Antje Tillmann vorstellen, die nicht zum ersten Mal hier ist, von der CDU. Und ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Seit 2002 sitzen Sie im Bundestag.
Schon
also Sie haben jetzt bald
ja.
Also ist es eine angenehme Routine, also oder ist es so?
Es ist gar nicht Routine, weil ich in jeder Legislaturperiode eine andere Funktion habe, eine andere Aufgabe, ein anderes Thema. Eigentlich ist es immer wieder neu spannend.
Wir können es also ein bisschen draufsetzen auf die Kolleginnen von der LAP-Redaktion, die gerade so ein bisschen so das Einmaleins zur Wahl gemacht haben für junge Menschen, die eben das erste Mal wählen, so bestimmte Begrifflichkeiten und Erklärstücke. Und da war zum Beispiel einmal die Frage, Sie sind jetzt auf der Landesliste Platz 2, wie zum Beispiel so eine Landesliste erstellt wird. Und Sie können es vielleicht mal, Sie sind jetzt direkt mittendrin, mal erklären, wie das bei Ihnen passiert ist, dass Sie Platz 2 sind.
Gerne. Also die Parteien stellen ja überhaupt die Bundestagslisten vor. Es gibt auch Organisationen, die nicht Parteien sind, die müssen dann vorher Unterstützerunterschriften sammeln. Aber bei der Bundestagswahl sind es in der Regel Parteien. Und die Sitze im Deutschen Bundestag werden ja nicht alle nach den Direktmandaten, also nach den Wahlkreisen besetzt, sondern es werden auch eine ganze Reihe Bundestagskollegen über die Liste einziehen. Und wer über die Liste einzieht, das entscheidet für sich die Partei und dann natürlich hinterher der Wähler. Und bei uns war es so, dass Listenplatz 1 immer unser Landesgruppenvorsitzender bekommen hat, also der Sprecher meiner Landesgruppe Thüringen. Und ich auch beim letzten Mal schon den Listenplatz 2 hatte als finanzpolitische Sprecherin. Da geht es auch ein bisschen nach Funktion in der Fraktion. Und nach der Frage Männer, Frauen natürlich auch. Und da hat ein Landesparteitag von CDU-Mitgliedern gesagt, in der Reihenfolge wollen wir die Liste haben. Und der Wähler kann jetzt entscheiden. Er kann mit der Erststimme den Menschen wählen. Also
das ist sozusagen das sichere Ticket, also wo ich weiß, wenn ich Sie jetzt, das sichere Ticket, also das ist natürlich nicht sicher, aber wenn Sie die meisten Stimmen bekommen im Wahlkreis 193, ist klar, Sie ziehen auf jeden Fall über dieses Direktmandat ein.
Genau. Und in Erfurt ist es ganz spannend, weil alle anderen Kollegen auf der Landesliste Platz 1 stehen, sind die sowieso im Deutschen Bundestag und ich bin die Einzige, die übers Direktmandat einziehen müsste.
Das ist ja interessant, das ist ja jetzt, okay. Aber insofern, Sie haben ja wie oft haben Sie das direkt geholt? Die letzten 2-3 Mal haben Sie ja auch direkt gewonnen.
Ich glaube seit 2009.
Aber angenommen, Sie, um das jetzt, wir wollen jetzt kein Rechenspiel machen, wir machen gleich weiter mit den Erklärstücken, aber ich bin jetzt selber noch ein bisschen verknotet im Kopf. Also angenommen, Sie sind jetzt nur Platz 2, dann können Sie ja trotzdem über die Landesliste noch einziehen.
Im Moment nicht, weil die Landesliste nicht ziehen würde.
Das wäre jetzt die Frage, ja.
Also die ganzen letzten Jahre hat die Landesliste nicht gezogen, weil wir als CDU alle Direktmandate gewonnen haben. Dann gibt es einfach keine zusätzlichen Stimmen mehr über die Landesliste.
Das muss ich mir selber überlegen. Wir haben jetzt hier im Wahlkreis, in Thüringen haben wir 8 Wahlkreise, Sie wissen es besser. Also
8. Ja.
Also in anderen Worten, wenn alle 8 gewonnen werden würden.
Wenn alle bei einer Partei wären, dann müsste die Partei ja mehr oder weniger 100% haben. Ja. Das hat keine Partei. Deshalb zieht die Liste dann in der Regel nicht. Und das war bei uns in den letzten Jahren so, dass die Liste nicht gezogen hat. Das heißt, wer sicher Tillmann will, muss Tillmann wählen.
Das ist natürlich manchmal auch ein Argument, so nach dem Motto, also entweder alles oder nichts, kann man sagen. Ja.
Ja, wenn Menschen ein bisschen taktischer wählen würden, dann wüssten auch Wähler von kleineren Parteien, dass sie die Erststimme besser einem derjenigen größeren Parteien geben, den sie mögen. Denn zum Beispiel die Erststimme der Piraten oder eines anderen, die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Direktkandidat gewählt wird, ist sehr gering. Und wenn man dann die Erststimme gibt, ist sie verloren. Dann kann man sich besser unter den ersten 3 oder 4 einen aussuchen, den man auch mag oder den man auch schätzt und dem die Stimme geben.
Interessant. Schon allein das Stimmverhalten, ich glaube, das ist vielen nicht so klar mit Erst- und Zweitstimme. Manchmal denke ich ja so, aber das werden wir nie hinbekommen. Wäre es nicht am gerechtesten und eindeutigsten? Wir haben 299 Wahlkreise. Wir haben genau nur diese Wahl. Wir haben nur eine Stimme. Gut, dann kann sich die CDU freuen, weil das ist übrigens interessant. Wir sind CDU-Land, ne? Also um das mal zu sagen, wenn man so schaut, selbst in schlechten Wahljahren der CDU, in Anführungszeichen schlechten, hat die CDU von diesen 299 Wahlkreisen 230 gewonnen
also
oder so.
Also in den Direktmandaten sind wir einfach gut. Ich sag mal für mich, weil wir einfach versuchen, vor Ort möglichst auch präsent zu sein. Ich glaube, ich bin die Einzige, die noch im Wahlkreis wohnt. Alle anderen wohnen schon gar nicht mehr im Wahlkreis. Und ich versuche eben tatsächlich auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit Bürgerinnen und Bürgern auch mal ein Anliegen zu erfüllen, mal einen Rentenbescheid zu lesen oder auch mal bei dem SGB II-Bescheid zu helfen. Anscheinend schätzen die Menschen das und deshalb sind wir bei den Direktmandaten immer gut.
Das fand ich mich interessant.
Oder waren wir? Wir wollen ja nicht.
Ja, aber wir sind, also was das so angeht, also ich sage es nicht, ich bin jetzt nicht CDU-nah, um das gleich mal den Hörern zu sagen, aber wir sind, das ist so meine Analyse, wir sind schon CDU-Land, selbst in schlechten Zeiten, wenn man jetzt nur die Erststimmen anschaut, sind wir CDU-Land, wenn man in die Historie schaut.
Also das war letztes Mal auch überraschend, dass wir alle Direktmandate gewonnen haben. Das sieht diesmal anders aus. Also von daher ändert sich das vielleicht auch. Der Wähler darf das ja jetzt neu entscheiden, Gott sei Dank. Aber das Argument gegen nur die Wahlkreise, Direktmandate im Bundestag, ist halt von den kleineren Parteien. Wir haben ja überhaupt keine Chance, ein Direktmandat zu gewinnen und dann wären wir völlig raus. Das verstehe ich auch. Deshalb muss man einen gesunden Ausgleich finden. Wir brauchen ja auch eine starke Opposition. Und von daher glaube ich, die Mischung ist richtig. Allerdings mit den Problemen über
Gegenargument wäre übrigens jetzt nur die erste, genau, Ausgleichsmandate und so weiter. Das führt dann zu einem, wir haben jetzt, also offiziell müsste der Bundestag ja, wenn man 299 mal 2 nimmt, aus 598 Abgeordneten bestehen. Und durch die ganzen Ausgleichsüberhangmandate waren wir zuletzt bei über 700 jetzt zuletzt. Genau.
Aber deshalb ist es auch so schwierig, die Reform zu machen, weil einfach Opposition und Regierung so unterschiedliche Interessen haben, dass wir ein bisschen reduziert haben in dieser Legislaturperiode, aber eigentlich nochmal einen großen Aufschlag machen müssten. Aber dann sagt die Opposition, dann lass doch einfach die Direktmandate weg. Also dann ist man am Wahltag direkt gewählt und am nächsten Tag kriegt man gesagt, aber dein Abstand ist nicht groß genug, du fliegst wieder raus. Das kann man den Bürgern, glaube ich, auch nicht erklären.
Ist auch nicht fair, ja. Nee. Es ist also, wie gesagt, es wäre nochmal interessant, so Gedankenspiele, das, bevor jetzt alle denken, wir reden jetzt nur darüber, aber umgedreht, jetzt habe ich überlegt, jetzt bei meinem Vorschlag nur Erststimme. Ich glaube trotzdem, dass es einen Effekt gäbe, dass die CDU dann nicht mehr so stark wäre, weil natürlich dann die Leute sagen würden, jetzt muss ich wirklich den SPD-Mann unterstützen, den ich gut finde oder auch vielleicht den von der Piratenpartei, weil der sonst keine Chance hat. Also vielleicht gibt es ja dann auch so einen anderen Effekt, ja, aber...
Das müssen die Menschen beim Wählen für sich selber entscheiden. Wie wichtig ist ihnen, dass ich einen Abgeordneten zum Anfassen habe? Reicht mir, dass jemand aus Berlin oder Potsdam den Wahlkreis betreut oder möchte ich jemanden haben, den ich auch mal beim Einkaufen an der Kasse treffe oder der seine Tochter im selben Kindergarten hat wie meiner? Das müssen Menschen selbst entscheiden. Ich hoffe, dass es den Menschen wichtig ist, weil ich mir damit wirklich viel Mühe gebe. Aber das entscheidet jeder Wähler und jede Wählerin für sich.
Letzte Frage noch dazu, weil Sie gerade sagen, also Direktkontakt und so. Merken Sie schon den Effekt, dass die Leute Sie dann wählen, weil Sie gemocht werden? Weil manchmal hat man ja im positiven wie im negativen Sinne, ist man abhängig vom Bundestrend. Ne? Also nach dem Motto, wenn es bei der Partei nicht gut läuft, dann kriegt man auch die Klatsche mit ab, wo man einen guten Job gemacht hat. Oder wenn man eigentlich wenig kann, aber man einfach gerade die angesagte Partei ist, schwuppsdiwupps, gewinnt man mal so ein Direktmandat.
Das ist so, weil viele Wählerinnen und Wähler gar nicht wissen, dass sie auch unterschiedlich wählen können. Mit der Erststimme meinetwegen CDU-Kandidaten und mit der Zweitstimme SPD-Kandidaten. Das wissen ganz viele nicht. Ich hatte in der Vergangenheit den Eindruck, dass die Menschen das sehr unterscheiden. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Erststimmen, wo Zweitstimme Linke gewählt wurde. Da kann man ja schon davon ausgehen, dass die Leute bewusst mich gewählt haben. Ob das heute immer noch so ist, das werden wir nächsten Sonntag sehen. Würde mich freuen.
Letzte Frage nochmal zu den Erklärstücken, weil Sie auch im Vorgespräch gesagt haben, Sie sind ja viel mit Schülergruppen unterwegs. Was wissen denn die jungen Menschen so? Also wie gesagt, wir haben gesagt, es gibt ja unterschiedliche Art der Fragestellungen. Also jetzt eben mit den Landeslisten, das wüsste ich jetzt auch nicht im Detail, oder wie Überhangmandate entstehen, aber gibt es manchmal so Fragestellungen, wo Sie denken, das könntet ihr aber eigentlich wissen?
Also die Jugendlichen gibt es nicht, wie es die Erwachsenen nicht gibt. Es gibt super, super engagierte Jugendliche, die so viel wissen, dass ich überrascht bin, wofür sie sich alles interessieren. Aber es gibt auch Jugendliche, die eben andere Hobbys haben, die gerne tanzen, die gerne Sport machen und denen Politik nicht vorrangig wichtig ist, die aber trotzdem sich vorbereiten auf die Wahl und deshalb auch ganz offen Fragen stellen. Und das sollen sie ja auch bitte. Ich habe jetzt eine Umfrage gehört, dass ich glaube 80% der Jugendlichen eben nicht wissen, dass sie zwei Stimmen haben. Das finde ich erschreckend und deshalb finde ich toll, dass ihr hier auch über die Sendungen aufklärt. Und jeder Jugendliche, der das jetzt hört, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch. Entweder hier oder bei mir. Keine Frage ist peinlich. Peinlich ist eigentlich nur, wenn man wählt und nicht weiß, was man tut. Deshalb danke ich sehr für diese Aufklärprogramme.
Ja, ich danke manchmal auch, weil unter uns gesagt, alles wissen wir ja auch nicht. Jetzt kommt übrigens, schließt sogar so ein bisschen an, so über Ihre Tätigkeit ganz allgemein noch als Bundestagsabgeordnete. Das ist auch wieder so ein bisschen so eine Erklärfrage. Was würden Sie so als Ihre Hauptaufgabe ansehen als Bundestagsabgeordnete? Klar, Sie mischen sich mit ein, Sie bringen Themen mit ein. Aber geht es nicht mitunter auch darum, sagen wir mal, Fördergelder für Thüringen vom Bund abzuzapfen, also für irgendein Projekt, also im Grunde so interne Lobbyarbeit zu machen, ja, dass man sagt,
ja. Also vorrangig bin ich Abgeordnete des ganzen Landes. Das heißt, mein Interesse gilt der Gerechtigkeit in ganz Deutschland. Und als finanzpolitische Sprecherin habe ich halt die Sonderrolle in meiner Fraktion, dass ich zuständig bin für alles, was mit Geld zu tun hat. Also die letzten Kindergelderhöhungen sind über meinen Ausschuss gelaufen. Das Bildungspaket ist über meinen Ausschuss gelaufen. Auch das Nachholepaket, dass wir für Covid bei Schülerinnen und Schülern, die Probleme haben, jetzt nochmal Geld zur Verfügung gestellt haben. Also das sind Themen, auch Kindergartensanierung, die für ganz Deutschland gelten. Aber natürlich, wenn man die Programme kennt, guckt man auch immer drauf, kann von diesem Programm nicht auch ein Teil in den Wahlkreis fließen. Und da waren wir sehr erfolgreich jetzt in der letzten Legislaturperiode. Wer bei Facebook mal gucken will, ich poste im Moment alle die Einzelaktionen, die tatsächlich in Weimar, in Erfurt und im Grammetal angekommen sind. Und ich bin selber überrascht, dass wir da doch sehr erfolgreich waren.
Aber das ist ja auch so ein bisschen Handwerk, wie also klar, Sie können jetzt nicht hier ein Rezept verraten, aber wie schafft man es denn, dass man erstmal die Dringlichkeit klar macht, ja, und also das manchmal klappt es ja auch nicht, ne, dass man das bekommt. Also
interessanterweise sind das ganz häufig Bürger, die mit Problemen an uns rankommen. Also das Bildungspaket ist eingeführt worden, weil uns Lehrer gesagt haben, hallo, wenn wir zu Schuljahresbeginn mit Kindern aus finanzschwächeren Familien zu tun haben, dann haben die teilweise keinen Sportbeutel, die haben keinen Rucksack, die haben nicht die Schulausstattung, weil die Eltern nicht in der Lage sind, diese ja doch großen Gelder, die dann plötzlich im August anfallen, vorher anzusparen. Und dadurch ist dann dieses Bildungspaket entstanden, wo wir jetzt mittlerweile ja sogar ein Schulstarterpaket, ich glaube mit 152 Euro im August nochmal auszahlen, wo wir ganz bewusst sagen, die Eltern kriegen im August das Geld, damit sie bitte diese Schulausstattung für ihre Kinder bezahlt. Das ist uns von Lehrern und auch Erziehern und teilweise auch Eltern erzählt worden. Also deshalb ist mir so wichtig, auch mit den Menschen vor Ort zu sprechen, weil manche Probleme eben nicht meine Probleme sind, aber trotzdem ganz gravierend auf Familien sich auswirken.
Das ist ja sowas, was wahrscheinlich dann schon auch so ein innerer Erfolg für einen ist, wenn man weiß, oder auch, es ist ja als schön die Art von Politik, die sichtbar ist, ne?
Ja, natürlich. Und ich meine, für die das an uns herangetragen haben, auch, weil sie gesehen haben, es macht Sinn, mit Politikern zu sprechen. Es hat auch Auswirkungen, man kriegt eine Antwort und manchmal löst man sogar Probleme, indem man einfach von sich aus mal sagt, ich spreche sie an. Manche sagen ja, das nützt überhaupt nichts, mit Politikern zu sprechen. Ich glaube, das ist nicht so.
Ich habe selber jetzt keine eigenen Kinder und zu lange her, dass ich in der Schule war, und das zählt sowieso nicht, weil es ein anderes System war. Ich habe so überlegt, weil in der Tat, das habe ich auch gemerkt von Freundinnen und Freunden, die Kinder haben, das schon ein Thema ist, was Sie gerade sagen, mit den Schulbüchern und die Kosten. Und da denke ich aber manchmal so naiv, warum findet man nicht das System, wo, also wir hatten in der ersten Klasse die klassische Fibel, ja. Und ich weiß noch, ich hatte eine Fibel von meiner Mutter, weil die sozusagen auch nach 20 Jahren Gültigkeit hatte. Das wäre natürlich manchmal auch schön, wenn so Lehrbücher ja einfach 20 Jahre oder 10 Jahre heutzutage gültig wären und man wie so einen Tausch machen könnte, ne? Also.
Ja, also bei Schulbüchern ist es ja mittlerweile so, dass man die auch umsonst in der Schule ausleihen kann. Ich glaube mittlerweile auch für Eltern, die sagen, ich will einfach keine neuen kaufen. Ob man die 10 Jahre benutzen kann, also wenn ich mir gerade das Thema angucke, Integration oder auch Gleichberechtigung, da möchten wir, glaube ich, die Sätze von vor 10 Jahren im Schulbuch nicht mehr lesen, sondern sind dann auch froh, dass Mädchen mal gesondert angesprochen werden oder dass es eben auch mal ein Problem eines Migranten in einem Buch gibt. Aber andere Bücher, die Lateinbücher natürlich, die werden auch jetzt über Generationen genutzt. Und ich bin ein bisschen raus, weil meine Tochter 24 ist, aber wenn ich richtig informiert bin, kann man auch heute diese Bücher ausleihen und dann wieder zurückgeben, sodass man keine Kosten hat. Und Bücher, die wirklich gekauft werden müssen, sind für sozial schwächere Familien auch umsonst. Aber der Schulranzen und der Sportbeutel eben nicht. Und deshalb ist das Bildungspaket da wirklich wichtig.
Sind Sie eigentlich, wenn Sie das alles so erzählen, als finanzpolitische Sprecherin ist es ja schon, sitzen Sie schon mit einer entscheidenden Funktion, ne? Also gerade in Covid-19-Zeiten, wie haben Sie das alles erlebt? Also da ging es ja wirklich darum, erstmal Geld locker zu machen.
Ja, Also zusätzlich zu der finanzpolitischen Sprecherin habe ich 2009 die Schuldenbremse mitverhandelt. Also tatsächlich teilweise die Texte auch mitgeschrieben. Das ist also mein Baby. Und Gott sei Dank hatten wir diese Schuldenbremse, weil wir ja bis 2014 den Haushalt konsolidiert hatten. Wir haben ja die Schulden reduziert. Wir haben die Neuverschuldung auf null gefahren, sodass wir in der Covid-Krise wirklich gut gegensteuern konnten. Wir haben 20% neue Schulden aufgenommen, aber sind immer noch unter den Schulden von 2009. Aber das war richtig, dass wir sehr konsequent den Haushalt saniert haben. Das müssen wir allerdings jetzt auch in Zukunft wieder, denn ich befürchte, irgendeine Katastrophe kommt in den nächsten 10 Jahren und da wollen wir ja wieder mit möglichst viel Geld gegensteuern. Deshalb müssen wir in dieser Legislaturperiode dafür sorgen, dass wir uns diesen Spielraum wieder erarbeiten.
Also würden Sie Finanzminister Olaf Scholz und Kanzlerkandidat natürlich auch recht geben, der sinngemäß jetzt gesagt hat, also Spielraum für Steuersenkungen ist jetzt nicht unbedingt?
Naja, leider sieht die SPD an 5 Stellen Spielraum für Steuererhöhungen. Und da muss ich sagen, das ist natürlich gerade, wenn die Wirtschaft wieder anspringen soll, auch schlecht. Denn ich will ja, dass die Unternehmen jetzt investieren. Ich will massiv, dass sie in Umweltschutz investieren. Ich will auch, dass private Menschen investieren in CO2-Neutralität. Also im Zweifel ihr Häuschen sanieren oder auch der Vermieter in der Mietwohnung energetisch saniert. Wenn ich das aber vorher per Steuern ihnen wegnehme, dann gibt es ja kein privates Geld mehr, was man investieren kann. Deshalb glaube ich, Steuererhöhungen sind auch falsch. Steuersenkungen muss man, glaube ich, in den Bereichen machen, wo es Sinn macht. Und da ist unser Plan, Familien noch weiter zu unterstützen. Wir müssen Familien so stärken, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat, dass Eltern eben nicht darüber nachdenken müssen, ob sie die neuen Turnschuhe kaufen. Und deshalb wollen wir da an der Stelle die Steuern auch senken bei kleinen und mittleren Einkommen. Ob man das sofort im ersten Jahr macht, wird man sehen. Aber manchmal muss man sich auch ja einen Plan vornehmen, um dann zu gucken, wie man diesen Plan verwirklichen kann. Und da glauben wir, dass Steuererhöhungen einfach der falsche Weg sind.
Also kann man sagen, so dieses Credo, dass alle die gleichen Bildungschancen haben, gilt 2021 nicht unbedingt? Also ich, wie gesagt, ich bin da zu wenig unterwegs in Schulen, um das beurteilen zu können.
Also ich befürchte, dass wir da schon vieles gemacht haben, aber noch nicht gut genug sind. Es ist immer noch so, dass sie an den Studienquoten sehen, wo ein Kind herkommt. Und das darf nicht sein. Ein Kind ist geeignet für ein Studium, unabhängig, welche Bildung die Eltern haben. Da haben wir das Bildungspaket eingeführt, weil wir möchten, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Wir sind da aber in den Schulen noch nicht gut genug. Die Covid-Krise hat es gerade sehr deutlich gesagt. Viele Kinder, die zu Hause gut gefördert wurden, sind in Covid sogar besser durch den Unterricht gekommen, als wenn sie in der Klasse gewesen wären, weil sie einfach ihr eigenes Tempo hatten, weil Eltern abends die Hausaufgaben kontrolliert haben. Und andere Kinder, die völlig allein gelassen wurden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal müssen die Eltern auch einfach lange arbeiten oder können die Chemieaufgabe auch einfach nicht. Ich könnte sie heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber diese Kinder sind so ein bisschen zurückgeblieben. Und da versuchen wir jetzt mit diesem Nachholepaket das aufzufangen. Aber ich merke das auch in normalen Zeiten, dass immer noch die Herkunft darüber entscheidet, welche Chance ein Kind hat. Und da müssen wir noch besser werden.
Ich überlege auch manchmal, ob es so ein psychologisches Ding ist. Also man kann das sowieso mal schwer verallgemeinern, deswegen kann ich schlecht in Familien reinschauen. Also wenn sozusagen eine Familie aus einer, ich mag das Wort eigentlich nicht, prekären Situation kommt, müssen die Eltern ja erstmal selbst auf die Trichter kommen, versuchen aufs Gymnasium zu kommen oder lernen mal ein Musikinstrument spielen. In der Regel, ich will jetzt nicht mit Klischees arbeiten, aber in der Regel ist immer so, wenn Eltern selber aus eher einfachen Verhältnissen kommen, auch das Wort mag ich nicht, entschuldige mich, aber dann ist es unwahrscheinlich, dass man sagt, hier, du gehst jetzt mal zu einer Tanzgruppe oder du machst mal dies mit. Ne?
Das ist, aber darum geht es mir auch gar nicht. Also ich finde einen Handwerksberuf ausgesprochen gleichbedeutend wie Abitur. Kinder müssen kein Abitur machen, aber sie müssen natürlich begleitet werden, auf dem Weg eine Ausbildung anzufangen. Und jeder junge Mensch, wir wissen das von uns auch, hat auch mal einen Durchhänger. Ich wollte nach der 10. Klasse auch abgehen und hätte einen gruseligen Abschluss gehabt. Da haben meine Eltern mir den Rücken gestärkt und haben gesagt, okay, wenn du jetzt einen Ausbildungsplatz hast, dann kannst du das machen. Aber wenn du sowieso noch nicht weißt, was du tun sollst, dann kannst du auch Abitur machen. Und diese Phase, da müssen wir junge Menschen einfach unterstützen. In diesem Durchhänger, der auch mit Pubertät zu tun hat, da müssen wir sagen, Kind, das ist was, irgendwas machst du doch gerne. Und das, was du gerne machst, können wir doch zum Beruf machen. Und natürlich ist der Tischler oder der Schreiner oder der Polizist genauso viel wert wie derjenige, der studiert hat. Aber das wenigstens sollte der junge Mensch anstreben. Also nahtlos von Schule, dann in eine Ausbildung, in einem Bereich, der ihm Spaß macht. Und dann wird dieser junge Mensch auch gut in dem Bereich sein. Weil wenn man Freude an der Arbeit hat, ist man gut. Aber ich merke, manchmal schaffen es Eltern dann nicht, den Rücken zu stärken über so eine Durststrecke. Und das ist schade. Ich weiß auch nicht genau, wie wir es lösen können, denn wir können es auch nicht alles über einen Sozialarbeiter lösen. Wir versuchen es ja ein bisschen über die Arbeitsagentur. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen über den Freundeskreis geht. Dass so
was heißt
ein Mensch,
Arbeitsagentur, dass die beraten werden besser? Oder?
Ja, wir haben ja den Schlüssel für die Beratung für junge Leute extra so gemacht, dass junge Leute intensiv beraten werden können. Aber schöner wäre es natürlich, wenn es im anderen Umfeld wäre. Also im Sportverein der Trainer auch mal sagt, hallo, wieso machst du die Schule nicht fertig? Oder musst du nicht heute Nachmittag mal das Bewerbungsgespräch machen? Es gibt in Jugendclubs, in Familienzentren gibt es ja auch diese Bewerbungstrainings. Wir versuchen in vielen Stellen diesem jungen Menschen zu helfen, aber er muss eben an irgendeiner Stelle auch hingehen. Und da müssen wir noch besser werden.
Ich überlege mal, ob manchmal nicht die Krux ist. Also man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich gehe aber von mir aus. Also ich wusste mit selbst 16 noch nicht, was ich machen soll. Also dass die Entscheidung schon gefällt werden muss für eine berufliche Richtung. Also kann ich jetzt nur für mich mindestens sprechen, in der ich noch zu jung war. Ich war froh, damals noch diesen Puffer Zivildienst zu haben. Das gibt es jetzt heute nicht mehr.
Aber auch es deswegen, gibt die sozialen Freiwilligendienste oder auch den Freiwilligendienst bei der Bundeswehr. Also genau dafür sind diese Jahre ja. Aber ich wünsche mir auch, dass junge Leute eben wieder mehr Praktika machen. Also jeder junge Mensch, der sagt, der möchte sich Politik angucken, dem sage ich, du kannst mal eine Woche mitlaufen, guck's dir an. In der Schule, bei engagierten Lehrern findet das auch statt.
Aber das ist nur irgendwie, also das Wort verpflichten ist immer doof, weil es dann immer gleich einen anderen Charakter bekommt. Aber genau, was Sie sagen, ist ja richtig, weil ich glaube, das hätte ich mir auch gewünscht, rückwirkend. Weil Praktikum ist ja nicht nur dazu da, um zu sagen, das ist es jetzt, sondern Praktikum ist ja auch da, um festzustellen, das ist es doch nicht. Weil,
ja, also ich habe erfolgreiche Praktika empfunden, wo der junge Mensch mir gesagt hat, Politik ist nicht mein Ding. Dann war das ein Erfolg, weil er für sich festgestellt hat, ich muss mir einen anderen Bereich suchen. Ja, auf jeden Fall. Manchmal glaube ich, dass solche Karrieren, die so ein bisschen schief gehen, auch schon sehr früh anfangen. Also wenn ich in die Grundschule eingeschult werde und alle anderen können schon lesen und schreiben und ich kann noch nichts, dann habe ich schon in der ersten Klasse einen Frust. Und deshalb haben wir ja ein Bundesprogramm geschaffen, das heißt frühkindliche Sprachförderung, wo wir im Kindergarten schon dafür, oder es versuchen zumindest, dafür zu sorgen, dass Kinder alle mit dem gleichen Stand in die Grundschule kommen. Damit nicht die erste Klasse schon die Klasse ist, wo ich immer der Schlechteste bin. Dann habe ich keine Lust mehr auf Schule, das verstehe ich auch. Und deshalb müssen wir viel, viel früher anfangen. Und das Programm, das schätze ich sehr, sind, also ich glaube, 40 Einrichtungen in Erfurt und Weimar, die eine zusätzliche logopädische Stelle auch bekommen und wo Kindern auch geholfen werden kann, damit sie mit guten Startchancen in die Grundschule gehen.
Was ich übrigens da insgesamt positiv raushöre, dass man heute da schon wesentlich sensibler ist als, wie gesagt, es ist wurscht, ob das DDR war oder nicht, aber als damals in den 80er Jahren in Westdeutschland war es auch so, da war, da hat man nicht drauf geachtet, da sind die Leute oder die Schüler und Schülerinnen in der erste Klasse und da hat eben jemand nur Vieren am Ende gehabt und man hat sich nicht groß Gedanken gemacht, was das mit dem Kind macht.
Gut, es gab das
also
ein
die
oder
Eltern
andere,
haben sich natürlich Gedanken gemacht.
Es gab das ein oder andere Problem vor 20 Jahren, als ich in die Schule kam, auch noch nicht. Also da sind eben nur wenige Menschen in der Klasse gewesen, die so gar keine Deutschkenntnisse hatten. Es gab eine bessere Durchmischung. Also wir haben ja mal als Stadtratsfraktion den Antrag gestellt, dass wir die Schulbezirke aufheben und sicherstellen, dass in keiner Schule überdurchschnittlich viele SGB-II-Empfänger oder Ausländerkinder sind. Weil wir gesagt haben, die einzelnen Kinder können doch am besten gefördert werden, wenn die große Gruppe einen guten Start hat. Dann kann man auch 5, 6, 7 Kinder mitziehen und mitmotivieren, die noch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber wenn wir Schulen haben, wo 56% aus unterschiedlichen Gründen eigentlich gefördert werden müssen, dann ist das für die Schule sehr viel schwieriger.
Ist auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung. Wir merken auch gerade, wir reden ja auch schon 20 Minuten drüber. Ich finde es aber wichtig, im Grunde könnte man so elegant zu einem anderen Thema. Es gibt ja, in jeder Wahl gibt es ja Themen. Ja. Also ist immer die Frage, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, inwieweit die mit der Realität zu tun haben. Das Thema hat jetzt sehr viel mit der Realität zu tun. Das nächste Thema auch, das hat sogar direkt damit zu tun. Und zwar ist die Verbindung Schüler und Schülerinnen rechtzeitig für den Berufsweg zu beraten. Nämlich die Frage, warum fehlt es uns an Pflegekräften? Warum ist das so unattraktiv? Also das ist ja auch wieder ein komplexes Thema, Gesundheitswesen und so. Ja. Gibt es verschiedene Aspekte, aber ein Aspekt ist wirklich der, wir haben zu wenig Menschen, die in die Pflege gehen. Und das hat Gründe.
Ja, aber das hatte ganz lange Zeit finanzielle Gründe. Das hat Gründe der Arbeitszeit. Ein Pflegeberuf ist eigentlich ein Rund-um-die-Uhr-Job. Da werde ich auch abends schon mal in Dienste eingeteilt. Das hat damit zu tun, dass es sehr, 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 sehr anstrengend ist. Und das hat vorrangig damit zu tun, dass es nicht anerkannt war. Lange Zeit haben wir das doch gar nicht zur Kenntnis genommen als einen der wichtigsten Berufe, den wir haben, sodass Mütter ihren Töchtern oder auch Söhnen geraten haben, macht einen anderen Beruf, weil da wirst du schlecht bezahlt und du hast keine Anerkennung. Das ändert sich jetzt. Wir haben über mehrere Pflegestärkungsgesetze nicht nur die Tariflöhne erhöht, sondern auch die Tarifbindung verpflichtend gemacht. Wir haben die Arbeitsbedingungen insofern verbessert, dass wir gesagt haben, die Technik muss bezahlt werden. Also das Bett, was mir hilft, den schweren pflegebedürftigen Menschen in ein Bett zu heben, das muss bezahlt werden. Wir haben IT-Technik jetzt bezahlt, damit man die Pflegedokumentation nicht mehr mit der Hand machen muss. Denn viele, gerade junge Frauen, die das ja auch als Traum für sich empfinden, die das wirklich anstreben und gerne machen, sind traurig, wenn sie dann in der Berufswelt erleben, dass sie eigentlich nur immer am Laufen sind und eben nicht die 10 Minuten Zeit haben, um mit der Person, die sie pflegen, auch einfach mal über private Dinge zu sprechen, auch einfach mal sich Tränen anzusehen und zu hören oder auch mal beruhigende Worte zu sprechen. Das enttäuscht viele junge Menschen und das müssen wir wieder sicherstellen. Und ich war jetzt bei so einem Seminar über Robotik. Und da sehe ich eine Riesenchance. Nicht beim Essen reichen, das sollen Menschen machen. Aber bei der Frage, das Bett zu machen, dafür eine menschliche Pflegekraft zu missbrauchen, das ist Verschwendung. Wenn das demnächst ein Roboter machen könnte, dann könnte die Pflegekraft sich mit dem Menschen einfach persönlich beschäftigen oder eben auch mal vorsichtig die Haare waschen und kämmen und einen schönen Kopf machen oder mal die Fingernägel lackieren. Dafür ist ja heute gar keine Zeit für diese privaten Gespräche und da hoffe ich wirklich, dass Robotik uns da weiterbringt.
Ist ein weiterer Faktor in meinem anderen beruflichen Leben, arbeite ich in der ambulanten Altenpflege. Deswegen,
ja, kennen Sie das?
Kenne ich das, kann ich nur bestätigen und deswegen will ich auch gar nicht, ich finde das, was Sie angesprochen haben und ich weiß, wenn man selber nicht in der Altenpflege arbeitet, ist es schwierig, sich auch einzuarbeiten, ist alles vollkommen richtig und das sind wichtige Schritte und genau was Sie eben sagen mit dem Faktor Zeit, das ist so eines der Hauptprobleme, ehrlich gesagt. Und da ist natürlich ärgerlich, und das war die Frage, wer kann den Riegel vorschieben? Es gibt schon ambulante Pflegedienste, das ist so wie bei Postboten, die wie so einen kleinen Computer haben, die ganz genau eingeben müssen, wenn sie bei Frau X die Wohnung betreten und die machen eine Leistung, sagen wie Antithrombosestrümpfe anziehen. Dafür ist berechnet 5 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, ist jetzt nur. Und wenn die aber 10 Minuten drin ist, dann wird die danach schon gefragt von ihrem Computer, wenn sie wieder ausloggt, warum sie 10 Minuten drin war, also warum sie länger drin war. Ja, da gibt's zwar wohl eine Antwort, die alle angeben, so nach dem Motto, hatte seine Gründe, sowas immer. Aber schon diese Kontrolle, die macht ja was. Und ich habe oft das Feedback von unseren Patienten und Patientinnen, dass die erzählen, sie waren vorher bei einem anderen ambulanten Pflegedienst und die sagen immer so, ach, sie sind so angenehm ruhig, habe ich gesagt, ja, das ist selbstverständlich, weil die anderen, das verstehe ich auch, die Konkurrenz, die eben diese Kontrollsysteme haben, die fliegen quasi, die springen in die Wohnung rein, machen schnell den Strumpf an, sage ich mal, und sagen dann Tschüssi. Ja, und,
das ist natürlich überhaupt keine Arbeitsbedingung für jemanden, der ja diesen Beruf ergreift, weil er gerne mit Menschen zu tun hat. Nicht, weil er gerne Strümpfe anzieht, sondern weil er gerne mit Menschen zu tun hat. Diese Aufzeichnungspflichten haben schon einen gewissen Sinn. Also ich war selber mal Vorsitzender eines Vereins, was ein Pflegeheim geleitet hat. Wenn Sie da den medizinischen Dienst da haben und der macht Ihnen Vorwürfe, sind Sie froh, wenn Sie vorher aufgeschrieben haben, dass Sie die 120 Milliliter Wasser gereicht haben und dass eben manche Probleme nicht mit Ihrer Pflege zu tun haben. Aber wir sind digital so weit, das kann ich beim Laufen machen. Während ich die Haare kämme oder die Strümpfe anziehe, kann ich das in meinen Computer sprechen und der kann das dann selber in die digitale Aufzeichnung nehmen. Dann habe ich die Zeit, es wieder einzeln aufzuschreiben, schon wieder gespart. Und den Stress dabei, also das ist echt, habe ich so noch nicht gehört, aber wenn es das gibt, ist das echt gruselig.
Also es gibt es natürlich, es waren jetzt so einzelne Beispiele, aber es gibt es auf jeden Fall. Und ja, Stichwort Dokumentation, gebe ich Ihnen recht, das Digitale kann erleichtern. Ist natürlich so, dass wir auch hier wieder überlegen müssen, da gibt es immer schlaue Leute, die sich da was ausdenken. Gibt es eben verschiedene Expertenstandards und das klingt alles hübsch. Es gibt intern immer in der Pflege den Spruch, schreib deine Akte gut, wenn der medizinische Dienst zur Kontrolle kommt, ist die Akte sozusagen, dass die gut geführt ist, wichtiger, ob der Patient dann am Ende die Zähne nicht geschnitten sind.
Das ist spitz ideal gesagt, ist beides. Ja. Wenn ja, Sie das, was Sie getan haben, auch nachweisen können und dann beweisen können, Sie sind für irgendein Pflegeproblem nicht zuständig. Ideal ist beides und da hilft halt wirklich Technik, damit man Zeit spart, die man dann für ein persönliches Gespräch auch verwenden kann.
Ist ein Thema für sich, ist ja nicht nur die Pflege, die es betrifft ja auch Leute, die wieder Bildungsbereich Lehrer und Lehrerin gibt es ja auch, was ich, Lernstandsprotokolle, ich kenne das nicht, die ganzen Begrifflichkeiten, das hat sich ja auch, also die Schreiberei oder dann im besten Fall digital, das hat sich trotzdem alles erhöht. Ja, das ist,
aber es ist ja bis vor 2 Jahren so gewesen, völlig pervers, wir brauchen Pflegekräfte, aber die müssen ihre Ausbildung selber bezahlen. Das war ja eine kostenpflichtige Ausbildung. Andere, die Maurer werden, die kriegen im Zweifel 900 Euro Ausbildungsvergütung und die Pflegekraft musste die Schule auch noch bezahlen. Völlig, völlig irre. Also da bin ich froh, dass wir davon jetzt weg sind. Die Pflege ist kostenfrei und es gibt auch eine Ausbildungsvergütung, die könnte jetzt immer noch höher sein. Aber ich glaube, das Problem ist jetzt erkannt und wir müssen einfach schrittchenweise besser werden. Und ich hoffe sehr, dass dann mehr junge Menschen auch Freude wieder daran haben, in diesem Beruf zu arbeiten.
Kann ich auch nur bestätigen, also kann man jetzt gar keinen Widerspruch anmelden, deswegen ganz schnell ins nächste Thema gehuscht. Es gibt ja ein Thema, was gerade so alles überragt, so Klimaschutz. Ich frage Sie mal ganz persönlich, kannst du mich abgleichen, wie klimaneutral leben Sie denn schon, also wie klimabewusst?
Also ich habe ja im Vorgespräch schon erzählt, ich habe eine 24-jährige Tochter, da können Sie sich vorstellen, dass die mir schon deutlich ab und zu sagt, das mache ich noch falsch. Ich bemühe mich, ich bin natürlich auch noch nicht gut genug, aber ich fahre natürlich mit dem Zug nach Berlin, ich fahre in Erfurt mit dem Fahrrad, ich kaufe Glasflaschen, Pfandflaschen, ich habe kein Shampoo mehr, sondern ich nehme Seife. Aber das sind alles nur Anfänge.
Das wusste ich gar nicht. Shampoo, was ist da am Shampoo schädlich?
Die Plastikflasche.
Ach mein Gott, Reinhard, hättest du mal nachdenken können. Ja klar, ja.
Also ich bemühe mich schon sehr. Beim Essen können wir wirklich aufpassen. Meine Tochter ist jetzt sehr konsequent vegan. Ich versuche einfach Fleisch zu reduzieren und dann auch Biofleisch zu essen. Denn wenn man sich anguckt, was 1 Kilo Fleisch an CO2-Ausstoß bringt, dann nützt es eben auch mal nicht 3-mal in der Woche die Bratwurst zu essen, sondern vielleicht nur 1-mal oder 2-mal. Ich habe mir gerade, leider musste ich, weil meine Heizung kaputt war, auch bei der neuen Heizung eben darauf geachtet, dass die besonders klimafreundlich ist. Also viele Dinge, die ich versuche, aber natürlich müssen wir alle noch besser werden. Und deshalb werden wir jetzt die CO2-Bepreisung einführen, aber wir achten darauf, dass das nur mit Bürgern und Unternehmen zusammengeht. Was nützt mir das, wenn ich ein Unternehmen in Deutschland kaputt mache, weil es nicht CO2-perfekt ist und dasselbe Unternehmen dann außerhalb der Grenzen Deutschlands in Europa noch schmutzigeres Unternehmen aufbaut. Deshalb wollen wir, dass die Arbeitsplätze in Deutschland gesichert sind und versuchen aber durch vorsichtige Bepreisung von CO2 die Unternehmen dazu zu bringen, jedes Jahr neu zu überlegen, wo können wir noch mehr Energie einsparen. Und bei den privaten Haushalten geht es genauso. Auch da werden die Strompreise über CO2 teurer, aber wir wollen dann den Bürgern, indem wir die Stromsteuer abschaffen, das Geld auch wieder zurückgeben.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn es sozusagen für viele Menschen einfach nur teurer wird, dann hört es ganz schnell auf mit dem klimafreundlichen Denken.
Also ich bin selber in der Situation, ich habe glaube ich einen 9 Jahre alten Golf und überlege, ob ich mir ein E-Auto kaufe, aber diesen 9 Jahre alte Golf, der problemlos noch fährt, jetzt zu verkaufen, dann fährt er in Polen oder in Rumänien weiter, genauso wie er jetzt ist, um mir dann ein neues Elektroauto zu kaufen, da komme ich bei mir zu dem Ergebnis, dass ist auch nicht umweltfreundlich, denn ich könnte den wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre weiterfahren. Ich bin da noch nicht ganz entschieden, was ich tue. Deshalb, Sie merken, ich suche auch noch, aber es ist gut, dass wir diese Diskussion immer führen und jeder mal durch sein Haus oder durch seine Wohnung geht und fragt, muss das jetzt wirklich sein? Und die Plastikflasche muss definitiv nicht mehr sein und mit Seife kann man sich eigentlich auch genauso gut waschen wie mit Duschgel. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Wir müssen nur alle miteinander das immer wieder hinterfragen.
Auf jeden Fall. Also da sind Sie schon weiter als ich. Also ich habe mal so ein Experiment gemacht, da hatten wir auch so grüne Gäste hier und die hatten, das war eigentlich so eine ganz schöne Idee, auch so Hausaufgaben, Versuche, 4 Wochen auf Plastik zu verzichten. Das war so ein Angebot, dachte ich, das kriege ich hin. Und ich habe, glaube ich, nach ein bisschen habe ich noch durchgehalten, aber nach 9 bis 10 Tagen aufgegeben. Also es scheiterte dann daran, dass ich kein Toilettenpapier bekommen habe, was nicht eingeschweißt ist. Also ich habe dann so gemerkt, dass auch mein komplettes Verhalten, wo ich einkaufen gehe, beeinflusst hat. Weil es gibt bestimmte Discounter, die führen nur Plastikflaschen. Ja. Ja, also da muss man schon. Und dann, das gehört so weiter zu, wenn man ein Auto hat, ist es mit dem Tragen immer leichter. Aber das kenne ich natürlich auch noch von früheren Jahren. Da hatte man auch alles in Glasflaschen gehabt. Das ist natürlich auch schwerer. Ja. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt manchmal.
Aber
also das
vielleicht geben Sie es nicht auf, denn wenn Sie sich weiter bemühen, sind Sie immer noch besser, als wenn Sie sich nicht bemühen. Und man kann vieles, man muss, glaube ich, nicht perfekt sein. Und ja, den Wasserkasten, dann hole ich 3, 4 Wasserkästen und fahre dann mit dem Auto. Das ist bei mir auch so. Den schleppe ich auch nicht. Und natürlich wäre Fahrrad oder Lastenrad besser. Aber vieles kriegt man eben trotzdem hin, wenn man immer wieder überlegt, muss es jetzt sein? Und ich habe mir jetzt schon vor einiger Zeit so eine Thermoflasche gekauft, dann braucht man die Wasserflasche nicht mehr. Ich trinke das Wasser sowieso aus dem Hahn, ist sowieso auch viel, viel gesünder und sauberer. Und das kommt eben immer wieder in dieselbe Flasche. Also vieles geht. Und das sollten wir einfach beginnen. Und ansonsten durch finanzielle Anreize.
Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und wie gesagt, ich merke, da muss ich auch noch nachlegen unbedingt. Sie haben es ja indirekt eben schon angedeutet. Natürlich geht es auch darum, irgendjemand muss anfangen. Das müssen auch die anderen Länder mal mitziehen. Ne? Also wenn das immer heißt, ja, wir steigen jetzt aus der Atomenergie aus und so weiter. Und dann haben wir das Nachbarland Frankreich, die genau noch darauf setzen und so. Es müssen ja alle mitmachen. Aber das ist jetzt kein Argument, dass wir es nicht machen. Ne?
Nein, also, aber ich gebe Ihnen natürlich recht, weil mancher natürlich sagt, jetzt gebt ihr 50 Milliarden Euro für den Braunkohleausstieg aus. Was nützt denn das, wenn über die Grenze eben Atomenergie und Braunkohlekraftwerke weiter gebaut werden? Deshalb haben wir ja bei der internationalen CO2-Bepreisung auch die Möglichkeit, dass man diese Zertifikate in anderen Ländern kaufen kann. Also zum Beispiel, indem man den Regenwald schützt, dadurch ein bisschen mehr CO2-Ausstoß haben darf. Aber da ist dann die Gefahr, dass man es dann nur noch abkauft. Also ich weiß, dass es ja im Grünen-Programm mal so den Vorschlag gab, für jeden Flug nach Mallorca muss man eine Summe X bezahlen. Das finde ich dann schon auch ein bisschen pervers, dass dann nur noch die Reichen fliegen dürfen und die Armen nicht mehr. Deshalb glaube ich schon, wir müssen beides machen. Wir müssen die anderen Länder unterstützen. Wir haben mit dem Green Deal in Europa begonnen. Und da müssen wir noch mehr unterstützen. Aber es ist auch so, dass andere europäische Länder sich vieles von uns abgucken. Also das Pfandsystem, das ist eigentlich überall in Europa anerkannt. Das machen noch nicht alle. Aber ich glaube, dass gutes Vorbild zu sein auch für Europa wichtig ist.
Gegen Ende des Gesprächs ist schon mal Wissen. Ne? Ich kann mir mal vorstellen, wie wir irgendwann wissen, man hört das ja auf,
das
die Frage.
Das ist so spannend
hier. Auch so ein paar allgemeine Fragen, also ohne, dass Sie ins Detail gehen müssen, weil das fand ich ganz interessant. Ich habe kürzlich Robert Habeck der Rede gehört und der doch mal deutlich gemacht hat, das stimmt, weil der Wahlkampf ja für viele eher so ein bisschen schläfrig wirkt, dass es trotzdem so ist, dass es eine Richtungswahl ist, dass eine Ära zu Ende geht, nämlich die Ära Angela Merkel. Und ich wollte nur mal wissen, weil Sie sind ja in bestimmten Funktionen, Sie treffen schon ab und zu Angela Merkel. Ich will jetzt nicht Details.
Sie ist in der Fraktionssitzung immer dabei.
Ja.
Also eigentlich jeden Dienstag in der Sitzungswoche ist sie dabei und steht auch uns Rede und Antwort. Das ist für sie wichtig, weil sie natürlich in Europa auch manchmal Entscheidungen mittragen muss. Da muss sie vorher wissen, ob wir da der gleichen Meinung sind. Da ist sie sehr regelmäßig dabei. Auch jetzt, wo es per Video geht, ich bin nach wie vor ein großer Fan von ihr, weil sie in einer sehr sachlichen, sehr lösungsorientierten Weise trotzdem in einem Ausmaß humanitäre Themen in den Vordergrund stellt. Ich werde sie sehr vermissen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht übrigens auch vielen politischen Gegnern und Gegnerinnen so. Klar ist immer so, wenn jemand aufhört, dann bedauern es plötzlich alle. Ich weiß noch, als Gregor Gysi schon mal aufhörte, plötzlich waren alle ganz traurig, dann kam er ja wieder.
Ich kann jetzt die Trauer nicht teilen, aber ist ja auch egal.
Aber bei Angela Merkel fällt das schon auf. Ja. Das ist jetzt nicht nur so nachgeschrieben, das ist schon... sie hat nicht alles richtig gemacht, aber ist schon eine besondere Politikerin. Ne?
Also völlig unaufgeregt, ohne einen einzigen Skandal. Und was hat sie schon alles für große Schwierigkeiten in Deutschland überwunden? Also die Finanzmarktkrise, die Schuldenkrise, die Eurokrise, dann Covid. Also wir hatten schon eine ganze Menge Probleme in den letzten 19 Jahren. Und sie hat das sehr, sehr souverän hingekriegt. Aber vielleicht haben es deswegen die Nachfolger jetzt auch so schwer, weil man natürlich
fragen,
an denen misst.
Ja, weil Angela Merkel ja so auch überparteilich geschätzt wird, warum sozusagen jetzt, man weiß auch nicht, wie es ausgeht, ne? Warum jetzt der aktuelle CDU-Kanzlerkandidat, zumindest Stand der Umfragen, muss man mit Vorsicht genießen, so wenig von dem Glanz abbekommt. Also haben Sie da eine Erklärung für?
Na, es ist schon ein Unterschied, ob ich die ganze Zeit in der Bundespolitik aktiv war oder ob ich ein großes Land geführt habe. Deshalb steht Olaf Scholz natürlich in manchen Details gut drin, weil er es die ganze Zeit mit beraten hat. Armin Laschet als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen halt in diesen Landesthemen sehr stark drin. Man muss ihn auch persönlich erleben. Also ich kenne ihn schon länger und habe gerade die Kritiker meiner Partei eingeladen, auf dem Anger sich ihn anzuhören. Wenn man ihn live erlebt, kommt er sehr viel handfester über als in den Medien. Das ist ein bisschen sein Problem. Dann hat er eine Minute seines Lebens einen blöden Fehler gemacht. Ich weiß nicht, warum er gelacht hat, aber das werfen die Leute ihm immer noch vor. Ich kann es auch nicht verstehen, warum es passiert ist, aber es ist eine Minute, wo man einfach falsch reagiert hat. Ich schätze ihn sehr, weil er ein Teamplayer ist. Also er wichtige, starke Leute um sich herum. Er hat sofort seinen Widersacher, in Anführungsstrichen, Merz mit ins Team geholt. Er hat in Nordrhein-Westfalen einen tollen Innenminister, er hat einen tollen Sozialminister, er hat jetzt sein Kompetenzteam vorgestellt. Ich mag eigentlich Leute, die nicht sofort den politischen Gegner beschimpfen. Das ist bei den beiden anderen Kandidaten, die uns so vorgehalten werden, der CDU anders. Die sind einfach so ein bisschen bierzeltmäßig unterwegs. Das ist nicht meine Art von Politik. Ich mag die sachliche Art.
Er hat es auch gesagt, ich weiß noch, in diesem einen Interview mit Markus Lanz, in dem er so gegrillt wurde oder nachgefragt wurde, das war damals, als die Kanzlerin sich von ihm ein bisschen distanziert hat, schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, als die Kanzlerin bei Anne Will, glaub, gesagt hat, sie würde sich bei den Covid-Strategien manchmal so ein bisschen mehr Rückendeckung wünschen,
konsequent, so,
genau.
Ja.
Und da hat er aber Adi Laschet auch nochmal gesagt, das ist nicht sein Stil, jetzt auf andere da einzugehen. Und da, das haben ihn auch Leute später anerkannt, haben gesagt, da ist er konsequent. Und was sie auch sagen, das ist immer die Frage, was so nachgeschrieben wird von Journalisten, aber dass es auch eine Stärke ist, sein Kabinett gut besetzen zu können. Also ja, nicht zu sagen, ich kann alles, sondern ich weiß, wo ich nicht so gut bin und da hole ich mir die Kompetenz ins Haus.
Ja, also ich als Fachpolitikerin schätze das sehr, denn Wahlkampf sind 6-8 Wochen, aber Regierung ist 4 Jahre. Und da ist es natürlich mir persönlich auch wichtig, dass er mich auch mal fragt und sagt immer, was hältst du von diesem Steuerprogramm? Oder was würdest du an der Stelle anders machen? Die Umweltpolitiker beraten ihn und er hört zu. Das schätze ich sehr und das ist für 4 Jahre Regierung sehr, sehr wichtig. Im Wahlkampf kommt offensichtlich diese bisschen heftige Botte-Art besser an. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht empfinden, dass die Stimmung so schlecht ist wie die Umfragen. Ich bin am Tag 12 Stunden unterwegs und da müssten ja 8 von 10 Leuten sagen, ich wähle dich nicht. Und das ist einfach nicht so.
Also ich gebe Ihnen einen Punkt recht. Ich sehe auch, ich bin gespannt auf den Sonntag. Ja. Natürlich ist so, Sie sind natürlich auch immer in so einer, man würde heute sagen Bubble, aber Sie sind ja sozusagen auch immer in so einem, wenn zu Ihnen, behaupte jetzt mal, Leute an Wahlstand kommen, dann sind es mitunter vielleicht auch CDU-Anhänger.
Oder das stimmt, aber ich gehe ja auch Tür zu Tür. Ich klingel ja auch bei wildfremden Leuten oder ich bin auf dem Sportplatz, wo Leute mich ansprechen. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden kämpfen.
Ich gebe Ihnen in dem Punkt recht, absolut. Dass, mich interessiert ehrlich gesagt Umfragen da schon gar nicht mehr. Ein Freund meinte gestern, ja, CDU 2% gestiegen. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Es wird
ja, das jeden Tag weiter und schon haben wir gewonnen.
Das stimmt auch wiederum, ja. Ich habe nochmal, also Dienstag sehen Sie die Kanzlerin, weil Sie immer so auf Ihrer Internetseite da sehr transparent sind, was Sie so machen in Berlin.
Ja.
Da bin ich drauf gestoßen, dass Sie auch so die Gruppe der Frauen donnerstags treffen.
Ja.
Ich wissen, wer ist die Gruppe der Frauen?
Alle weiblichen Abgeordneten meiner Fraktion treffen sich donnerstags eine Stunde mittags, um mal zu gucken, welche ganz frauenspezifischen Themen es gibt. Da dürfen auch Männer kommen, aber irgendwie hat sich das eingespielt, dass wir da unter uns sind. Das ist auch gut. Ich gestehe es Männern auch zu. Ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, mal zu gucken, gibt es geschlechterspezifische Themen. Das hat es in der letzten Legislaturperiode sehr gegeben. Da haben wir ja die Initiative Nein heißt Nein fraktionsübergreifend mit den Frauen der anderen Fraktionen auch auf den Weg gebracht. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass es gut ist, weil wir unterschiedliche Politik machen, dass auch mal die Gendergruppen sich alleine treffen und überlegen, wie können wir denn unsere Interessen jetzt noch in der Fraktion überbringen. Das ist nicht gegen Männer, das ist einfach eine zusätzliche Sitzung, wo wir überlegen, wie können wir Politik gestalten, damit sie für Frauen noch attraktiver wird.
Finde ich auch so nachvollziehbar, zumal ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, natürlich ist der Bundestag immer noch insgesamt überwiegend männlich und ich glaube, was bei der CDU sind auch noch wesentlich, also CDU steht noch nicht gut da, was den Anteil der Frauen angeht.
Wobei das nicht immer an Männern liegt. Also manchmal muss man auch die Lebenswirklichkeit von Frauen beobachten, gerade von jungen Frauen. Wir merken das ja auch bei Landtagskandidaten, dass junge Frauen sind sehr zielstrebig, nach der Schule idealerweise sofort den Beruf oder das Studium, die wollen dann auch fertig werden. Und die planen nicht auf 10 Jahre, weil eine 20-Jährige sagt, wer weiß, ob ich in 10 Jahren nicht vielleicht Familie und Kinder habe. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Wir müssen Quereinsteiger möglich machen. Aber ich merke auch, dass Frauen mir sagen, nö, also Karriere mag ja schön und gut sein, aber ich möchte eben mit meinem Kind samstags oder sonntags auch mal auf den Spielplatz. Und das ist legitim. Also müssen wir andere Formen finden, Frauen einzubinden. Und das ist passiert übrigens auch in dieser Gruppe der Frauen, wo wir auch von außen Frauen einladen, die uns berichten, was ihre Lebenswirklichkeit ist. Das ist für uns gar nicht ein Gegeneinander, sondern wenn ein Mann gefragt wird, willst du Staatssekretär werden, dann sagt er spontan ja. Wenn eine Frau gefragt wird, willst du Staatssekretär werden, dann fragt die ihre Freundin, kann ich das? Und das finde ich sympathisch, dass es eine weibliche Eigenschaft ist, zu denken, kann ich dieses Amt, was ich da annehme, wirklich perfekt ausüben? Aber da müssen wir Frauen stärken und sagen, ja, du kannst das. Und wenn du es nur 90% kannst, dann kannst du es immer noch genauso gut wie Männer, die es vielleicht auch nur 80% oder 90% gut machen. Du kannst es, und dem dient auch diese Gruppe, um jungen Frauen zu sagen, wenn du gefragt wirst, sagst du bitte ja.
Man kann es ja nochmal, also ohne zu privat zu werden, aber kann ja die Probe als Exempel machen. Sie sind 2002 im Bundestag eingezogen. Wenn ich richtig gerechnet habe, war Ihre Tochter damals so 4, 5 Jahre alt. Wie haben Sie das immer hinbekommen? Oder kann man sagen, wenn man Bundestagsabgeordneter ist, dann findet sich schon die Zeit, weil Sie ja keinen...
nein, das kann man garantiert nicht sagen. Habe ich angefangen 2002 in der Opposition. Das ist schon mal noch was anderes. Da hat man schon das ein oder andere Zeitfenster. Aber ich war zwar allein lebend mit meiner Tochter, aber nicht allein erziehend. Der Papa hat sich Gott sei Dank auch gekümmert, sodass wir die Verabredung getroffen haben in den Sitzungswochen. Montags bis freitags ist die Kleine bei ihm. Und dafür ist sie immer sonst bei mir. Und das hat, sagt meine Tochter, einigermaßen geklappt. Ob ich es nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Aber vielleicht muss es auch nicht Bundestag sein. Landtag ist natürlich einfacher, weil man dann nicht die Fahrerei hat und abends zu Hause ist. Aber wir können nicht auf die Hälfte der Bevölkerung verzichten. Und es gibt Kolleginnen, deren Männer zu Hause bleiben. Das kann ja vielleicht auch ein Modell der Zukunft sein, dass man eine Lebensphase den Mann die Karriere machen lässt und dann in der nächsten Lebensphase eben die Frau. Und das sehe ich bei meiner Tochter und in der Generation, dass die Paare das ganz anders absprechen als wir früher. Da ist es völlig normal, dass man sagt, ach, jetzt muss ich mal mein Studium zu Ende machen, da kümmerst du dich um Kind und danach, wenn du dann weitermachen willst, kümmere ich mich um Kind. Das finde ich total klasse. Die junge Generation macht das wirklich viel besser als wir.
Also merken wir schon, dass wir, klar, wir müssen noch weitere Schritte gehen, aber wir sind schon weiter. Ne? Also es geht
deutlich
vorwärts.
Deutlich weiter.
Schlussfrage, am 26. September ist ja ein Sonntag, habe ich gehört. Ja. Wie werden Sie den verbringen? Wo werden Sie so um 17.59 Uhr sein, wenn die erste Prognose um 18 Uhr eintrifft?
Also nachmittags ist noch Achava in Erfurt, da werde ich auf jeden Fall noch hingehen.
Was ist da in Erfurt?
Achava, dieses...
Ach ja, das jüdische Festival.
Jüdisch-interkulturelle Fest. Und dann so kurz vor 18 Uhr werden wir uns wahrscheinlich treffen mit denen, die im Wahlkampf mitgemacht haben und dann zusammen gucken, die Hochrechnung um 18 Uhr.
Können Sie eigentlich zu den Privilegierten, wie heißt das, die dann schon 16 Uhr diese sogenannten Exit-Polls bekommen? Also
16 Uhr nicht, aber manchmal habe ich das Glück, bevor die Presse mir die Kamera ins Gesicht hält, dass ich dann so um 17.55 Uhr... schon mal zumindest eine Tendenz höre. Das bin ich auch sehr dankbar, denn wenn es wirklich ein Schock ist oder auch eine große Freude und man muss sofort danach was sagen, manchmal denkt man gerne über einen Satz, den man dann so öffentlich sagt, auch erstmal nach.
Das kann ich gut nachvollziehen. Antje Tillmann von der CDU, Direktkandidatin hier für den Wahlkreis aller 93, Erfurt, Weimarer Land, gehört ja auch noch mit dazu.
Genau, das Grammetal.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, es war sehr spannend.